Wir erinnern uns in diesem Tag gern an die Magier, die aus dem Gebiet der babylonischen Gefangenschaft Israels gekommen sind, um den König der Juden zu suchen. Und wir erinnern uns an die vielen Worte im Alten Bund, wo es dann heißt, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name herrlich werden unter den Heiden. Der Wochenspruch heute, die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wir singen von diesem Licht, anbrechenden Licht. 72 singen alle Verse, O Jesu Christe, wahres Licht. 72. Wir wollen beten. Jesus Christus, du bist das Licht, das die ganze Welt erleuchtet, das alle Finsternis vertreibt. Und wir können nur bitten, dass du dies bei uns tust, wo in unserem Denken und Herzen oft so viel Finsternis ist. Nicht nur Traurigkeit und Angst, sondern oft auch Schuld und Ungehorsam und Eigenwillen und böse Einflüsse. Herr, mach uns zu Menschen deines Lichts. Und dann lass es doch geschehen, dass du die Verblendung aufhebst, auch bei anderen Menschen, die dich nicht erkennen können. Dass auch in unserem dunklen Kontinent Europa und in unserem Land wieder dein Licht sich ausbreitet, Menschen erneuert und verändert. Und dass dies in allen Ländern geschieht, wo deine Boten unterwegs sind, um deinen Namen zu predigen. Wir freuen uns, wie dein Licht leuchtet überall, wo deine Kinder sind. und wo du gegenwärtig bist nach deiner Verheißung. Und wir wollen dich jetzt heute Morgen auch noch ganz konkret um unsere persönlichen Nöte bitten in der Stille. Danke, dass du alle Finsternis erhältst. Amen. Und vom Lied 66, Jesus ist kommen, die drei letzten Verse, 7, 8 und 9 singen vom Lied 66, Jesus ist kommen. Schlagen Sie bitte in Ihren Bibeln einmal Jesaja 49 auf. Das ist die Seite 702 im Alten Testament. Jesaja 49. Gottesdienst würde nicht reichen, wollten wir nur die wichtigsten Stellen von der Weltmission im Alten Testament aufschlagen. Kaum hatten die Menschen den Turmbau zu Babel errichtet und die Sprachen trennten sie untereinander, ruft Gott den Abraham und sagt ihm, durch dich sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Wie kann Israel zum Segen werden für die Weltvölker? Die meisten Hinweise auf die Weltmission stehen in den Psalmen, wo immer wieder steht, dass die Inseln die Herrlichkeit des Herrn erkennen sollen und wie die Götzen und Heiden zunichte werden. Im Jesaja-Buch finden wir viele Hinweise, Maleachi und wo überall, schon Jesaja 42, der verheißene Messias, der Knecht Gottes, das Licht der Welt, universaler Anspruch. Und jetzt Jesaja 49, hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf, der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. So stehen wir erst durch die Zeugnisberichte des Evangeliums von der wunderbaren Geburt Jesu. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt, er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleibe an zu seinem Knecht bereitet hat. Das Wort, das für Knecht steht, ist ja im Griechischen das gleiche, was für Sohn gebraucht wird. Und die Gottessohnschaft Jesu wird immer erwiesen, nicht in irgendwelcher Blutbindung, das ist immer unser falsches Denken, sondern im Gehorsam des Sohnes, der den Willen des Vaters erfüllt, im Knechtsdienst Jesu. Der Heilige Geist ist ein Geist des Knechts, des Gehorsams und der Zucht. Der Geist, der Jesus erfüllt. Er hat mich zu seinem Knecht bereitet, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich vor dem Herrn wert geachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Ein ganz großer Augenblick, als der Paulus in der heutigen Türkei plötzlich erkannt hat, da ist wahr geworden. Und dann kommt wunderschön, wir lesen es jetzt nicht, die Wiederherstellung Jerusalems und Israels, Vers 12, wie die Zerstreuten Israels zurückkehren. Wir spüren ja immer ganz deutlich, wie vor unseren Augen sich hier viel erfüllt. Vers 18, wie sie zurückkommen, so wahr ich lebe. Und der Raum Israels wird viel zu eng für die Zurückgekehrten. Es ist kein Raum da. Vers 20, der Raum ist mir zu eng, mach mir Platz, dass ich wohnen kann. Du aber wirst sagen in deinem Herzen, wer hat mir diese geboren? Das Volk Israel, ich war unfruchtbar, einsam, vertrieben und verstoßen. Wer hat mir diese aufgezogen? Siehe, ich war allein gelassen. Wo waren denn diese? So spricht Gott der Herr, siehe, ich will meine Hand zu den Heiden hin erheben und für die Völker, ich bin Vers 22 jetzt, mein Banner aufrichten. Dann werden sie deine Söhne in den Armen herbringen und deine Töchter auf der Schulter hertragen. Und Könige sollen deine Pfleger und ihre Fürstinnen deine Ammen sein. Sie werden vor dir niederfallen, zur Erde aufs Angesicht und deiner Füße Staub lecken. Du wirst erfahren, dass ich der Herr bin, an dem nicht zu Schanden werden, die auf mich harren. Und singen wir noch ein neueres Lied, um unseren jungen Leuten auch entgegenzukommen. Die haben das immer gewünscht. 857, ein neuer Tag beginnt. 857 in diesem Liedheft.
Thank you.
Ganz wunderbar, wie wir die große Festzeit auch durchgebracht haben, dank der vielen Helfer im Organistendienst. Es war schön und bereichernd, aber auch im Vertreten des Mesneramtes. Es ist ganz wunderbar, dass es auch immer alles so funktioniert. Vielen Dank für diesen großen Einsatz. Wir haben heute aus Johannes 8 das Wort Vers 12, Seite 121 in Ihren Bibeln. Vor einigen Monaten hatten wir die Geschichte, wie Jesus zu der Ehebrecherin sich stellt, die gesteinigt werden soll. Und direkt im nachfolgenden Vers spricht Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich kann mir kein armseligeres oder elenderes Unternehmen überhaupt in dieser Welt denken als das Werk der Weltmission. In den Kirchen gibt es viel Glanz, Macht und Geld. Mission war immer am Sterben, war immer ein ganz erschütternd mickriges Unternehmen. Der erste Missionar der Neuzeit, Justinian von Welz, ist hinausgezogen und er fand nicht einen einzigen, der hinter ihm stand. Die Theologen von Gießen haben ein Gutachten erstellt, dass die Weltmission gegen den Willen Jesu wäre und gegen das Wort der Bibel. Sei nicht nötig, das würde Gott ganz allein tun. Das ist ein Menschenwerk. Davor behüt uns, lieber Herr Gott. Und wenn Sie es dann durch die Jahrhunderte weiter verfolgen, wenn Zinzendorf seine Boten geschickt hat, wie hat der eine gesagt, der nach Grönland sollte, dann muss ich mir doch erst noch Schuhe besorgen. Und Sie müssen es einmal in den Tagebüchern lesen. Zinzendorf konnte nicht einmal seinen Missionsboten das Schiffsgeld, das Ticket bezahlen. Und dann kamen sie nach Amsterdam und warteten, wie Gott die Tür öffnet, ob sie irgendwo einen Gratistrip kriegen. Und wie sie bei den Leuten gefragt haben, wo sie in Amsterdam schlafen könnten und schließlich auf dem Deich geschlafen haben in der kalten Nacht, weil sie kein Geld hatten für die billigste Herberge. Das ist Mission. Bei uns ist das ja alles sozial abgesichert. Wir können uns diesem modernen Drang gar nicht mehr entziehen. Es will auch niemand ändern. Es wäre auch vermessen, wenn wir anders handeln würden, wo wir doch alle unsere eigenen Sicherheiten haben, die wir ausschicken, wenn auch mit einem Minimum an Sicherheit. Aber ich denke an diese vielen Zehntausende der Missionare, die von den jungen Gemeinden in der dritten Welt ausgesandt sind, die gar nichts haben und gar nichts wissen, was werden wird. Vor ein paar Tagen war eine liebe Mitarbeiterin da aus Äthiopien, die noch einmal erzählt hat, wie dort unter den Konso im Oktober im Süden Äthiopiens in einem wilden Stamm ein Evangelist erschlagen wurde. Da gibt es keine Witwenrente und keine Versorgung. Und sofort haben sie fünf andere am Grab noch geweiht und eingesetzt: Ihr sollt Missionsboten Jesu sein. Ihr sollt hinausgehen, das ist euer Auftrag, zu den Unerreichten, die Jesus noch nicht kennen. Es ist ja auch ganz merkwürdig, dass die Kirchenorganisationen nie mit vollem Herzen Mission getrieben haben. Sie waren immer ein Haar in der Suppe und haben das dann immer ein wenig umfunktioniert. Es ist auch gut so.
Denn eine Kirchenorganisation würde immer viel mehr Wert auf Mitgliederwerbung legen oder auf Glanzentfaltung. Und so waren es immer freie Freundeskreise, die Mission getrieben haben, weil ihnen das so wunderbar war, was Jesus ihnen geschenkt hat. Und das wollten sie weitertragen und weitergeben. Ich kann es Ihnen nicht erzählen, wie das war. Peter, Cameron, Scott, nur ein Beispiel. Vor über 100 Jahren, knapp über 100 Jahren, wollte er seinen Bruder, der Missionar war, im Kongo besuchen, ihm helfen. Als er kommt, kann er gerade noch den Sarg zimmern und ihn beerdigen. Er geht wieder zurück nach England und findet dort diese Grabplatte in der Westminster Abbey bei Livingston, das Wort Jesu: ich habe noch andere Schafe, die will ich auch herführen. Das war die Berufung für ihn. Und dann zog er aus mit 16 Freunden nach Ostafrika. Und noch einmal, wie elend, wie kümmerlich. Schon der Konsul in Mombasa hat ihn nicht erlaubt zu missionieren. Wissen Sie, wie die Kolonialregierungen mit allen Tricks das verhindern wollten, dass Jesusboten in ihre Länder kommen. Ja, natürlich, weil die ja die dunklen Machenschaften der Kolonialregierung immer aufdecken. Mission und Kolonialmacht war fast immer ein Spannungsverhältnis. 14 Monate hat Peter Cameron Scott Zeit gehabt. Dann war er tot. Und wenig später war von den 16 keiner mehr übrig geblieben. Und heute ist es die größte christliche Kirche in Ostafrika. 100 Jahre später, die Afrika-Inlandkirche. Das ist Gottes Weg, wie er arbeitet. Peter Cameron Scott schrieb in sein Tagebuch: mit letzter Kraft können wir den Menschen, die in der Finsternis sind, das Licht des Lebens vorenthalten. Also das ist jetzt zuerst meine Frage: was ist die Kraft der Mission? Was ist Ihre Durchschlagskraft? Nur Ihr Zeugnis von Jesus. Nichts anderes. Mission lebt nicht von der Macht der Freunde, die hinter Ihnen stehen. Mission lebt nicht von der Unterstützung und vom Geld. Es ist ein Geheimnis, dass es Jesus Zeugnis Frucht wirkt. Heute ist ja bei uns gar kein Geheimnis, in allen christlichen Kirchen ist Mission ein Witzwort geworden, ein Spottwort. Natürlich, aber es war schon immer so. Ist gar nicht neu. Mit dem Wort Missionar kann man alle spöttischen Witze und Bemerkungen verbinden. Es ist ja immer der Sache Jesus so eigen, dass die Menschen die Nase drüber rümpfen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Sind Sie denn so arg überzeugt, dass es unsere Pflicht ist, den Ungläubigen um uns her Jesus zu bezeugen? Wir sind ja auch immer wieder stumme Hunde und reden nicht und bellen nicht, sondern schweigen. Und dann kommt immer schnell bei uns das Argument: aber die anderen sind doch auch glücklich und zufrieden. Ist das die Frage? Glücklich und zufrieden? Und dann kennen wir das ganze Problem, das klingt doch so arrogant, wie wenn ich den anderen Wahrheit vermitteln könnte. Das geht doch nicht. Ich will doch dem anderen seinen Glauben nicht absprechen. Der hat zwar eine andere Erkenntnis, eine andere Religion. Kann man denn das einem anderen wirklich so bringen? Also alle Gedanken, die auch in meinem Kopf sind, sprechen gegen Mission. Ich verstehe alle Kritiker der Mission sehr, sehr gut. Die sagen, das sei arrogant und anmaßend, einem anderen den Glauben zu vermitteln. Nun, Mission hat nie mit Machtmitteln gearbeitet. Im Mittelalter, wo die Kirche Zwangsmissionierung macht, das hat mit Mission nichts zu tun gehabt. Das hat auch mit der großen Missionsbewegung der letzten 300 Jahre nichts zu tun gehabt. Ich kenne auch kein Beispiel, wo mit äußeren Vergünstigungen Menschen geworben wurde. Es hebt ja gar nicht lang, wenn man Menschen ködert. Das wissen Sie doch auch. Das muss ja aus dem Herzen kommen. Man muss die Bibel aufschlagen und im Wort Gottes hat man die richtige Basis auf einmal wieder. Und da steht so drin, dass man es kaum zitieren will und sich geniert, wenn man das so bei uns sagt. Was steht denn drin? Dass es keinen anderen Weg gibt zum Heil und keine andere Erkenntnis, so wie wir es am Sonntag gehabt haben, dass es keinen anderen Weg gibt. Wenn Sie Ihre Bibeln gerade da haben, die Stelle ist mir ganz neu wieder wichtig geworden, 1. Korinther 10. Paulus klipp und klar und einfach und unkompliziert. 1. Korinther 10, Vers 20. Da spricht er von den anderen Religionen, was man opfert, das opfert man den bösen Geistern und den Dämonen und nicht Gott. Das kann nur der lebendige Gott tun. Absprechen, dass diese Wege zum Heil führen. Hinter den Religionen steht ein großes Erkennen. Wir wollen Religionen nie abwerten oder lächerlich machen oder verspotten. Das Evangelium sagt, es gibt keinen Menschen und keine Erkenntnis, die uns vor Gott retten kann. Der einzige Name ist der Name Jesus. Es ist ja bei uns auch erstaunlich wenig Menschen bewusst, wie andere Religionen überhaupt reden. Konfuzius hat überhaupt nie Gott gekannt, wollte auch nie. Der Buddhismus will gar nicht zu Gott leiten, der Buddhismus will nur, dass die Erscheinung meines Ichs verschwimmt im Unendlichen. Buddhismus will nicht zu Gott leiten. Es sind wichtige Erkenntnisse über die menschliche Existenz, die flüchtig ist, aber das Entscheidende war doch, wie kann man denn zu Gott kommen? Und dann haben Religionen ein großes Wissen um die Macht der Finsternis. Bei uns in Europa weiß man wenig von Teufel und Dämonen. Da müssen Sie einmal in die Mythenwelt, auch in die Kunstbildnisse der Weltreligionen hineinblicken. Wenn Sie auf die Tempel sehen mit diesen furchtbaren Fratzen und Gesichtern, dann lassen Sie sich einmal von Menschen erzählen, wie ihr Leben von einer unheimlichen Angst vor einer schrecklichen Furcht vor der schwarzen Magie beherrscht ist. Die haben ja etwas von der Wirklichkeit der Welt erfasst. Und dann hören wir noch einmal die Berichte, wie ein Ludwig Nommensen zu den Bataks kommt und wo sie ihm ganz schnell sagen, wie er unter ihnen wohnt und versucht, die Kontakte zu knüpfen. Da sagen sie zu ihm, wir werden dein Leben auslöschen. Wie ein Zauberer versucht, ihn zu vergiften. Und dann eines Tages machen sie dieses große Fest mit Zehntausenden von Menschen in der Ekstase. Und plötzlich spricht eine Prophetin, es gibt ja all das im Heidentum, diese Prophetenstimmen, ganz echt, die in Trance redet und sagt, nun muss zur Versöhnung der Götter das Blut des weißen Mannes fließen. Und Nommensen ging trotz allen Warnungen hin. Und er tritt ganz ruhig vor über 10.000 Speere der Kämpfer und sagt, was ihr redet, ist die Macht der Finsternis. Gott ist ein Gott der Liebe und will nicht, dass Blut fließt, weil er das Opfer gebracht hat. Das war der Durchbruch bei den wilden Kopfjägern der Batak, die in dieser furchtbaren Todesangst lebten und einen um den anderen ermordeten und dann die Köpfe als Schmuckzeichen trugen ihres Sieges. Und auf einmal kommt das Evangelium, das Licht, das die Finsternis überwindet. Das ist so groß, dass Jesus das Licht ist. Mission war immer nur stark, wo sie wehrlos und kraftlos Zeugnis Jesu Christi war, ganz allein. Und hat die Finsternis überwindet und hat Menschen verwandelt. Das ist immer wieder eindrucksvoll, wenn man das dann hört in den Ländern, wie dort bei den Nagas in Nordostindien, die alle auch solche Kopfjäger waren, wie es auf einmal eine Befreiung gibt in einem Volk. Man spricht ja heute viel, dass man die Kultur zerstört. Ist es eigentlich schlimm gewesen, dass die Menschenfresser immer Menschen fressen? Oder hätte man die Kultur erhalten sollen? Die Angst im Totenkult und unheimlich viele magische Zauberriten, die die Menschen krank machen mit unreinem und schmutzigem Wasser. Es gibt ja heute noch Bücher, die der Mission vorwerfen, sie würden gegen die Beschneidung der Frau kämpfen. Wir wissen, welches Unheil das bringt über Millionen Menschen in Afrika heute, die letztlich aus der Finsternis kommen. Aber jetzt ist bei uns in Europa und in unserem eigenen Herzen genauso viel Finsternis. Darum ist Mission bei uns geboten. Und noch einmal, Mission ist keine organisatorische Frage, sondern ob wir Jesus das Licht bezeugen können, ob Jesus in unserem Leben diese Wandlungen gemacht hat, bei uns die Finsternis durchbrochen hat, die Finsternis meines Denkens, die Finsternis meiner Hasses, meiner Ich-Sucht durchbrochen hat, und so hell hineinleuchtet. Jesus hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Hat er das? Dass durch uns andere Menschen auch dieses Licht entdecken können. Wenn wir heute immer wieder davon reden, die Kultur müsse erhalten bleiben, stellen Sie sich mal vor, wenn man die Kultur der alten Germanen erhalten hätte. Gäbe es dann in unserer Welt eine moderne Wissenschaft, die diese Welt behandelt? Schon ein Maasai in Afrika weigert sich, Gemüse anzubauen, weil er sagt, er will der Mutter Erde nicht auf dem Bauch rumkratzen. Das ist für ihn eine göttliche Begegnung. Er hat gar keine Offenheit, die Erde als Erde zu nehmen und damit zu arbeiten. Das ist ja erst durchs Evangelium gekommen, die Befreiung aus all diesen Mythen, dass ich die Welt gebrauchen kann. Nur das, was jetzt so furchtbar ist in Europa. Wir haben Menschenrechte. Ich kann die Menschenrechte, die Geltung etwa der Gleichberechtigung aller Menschen nur durch das Evangelium von Jesus verstehen. In vielen Religionen gibt es das nicht. Aber wir haben heute die ganzen Errungenschaften, soziales Denken, den Solidaritätsgedanken, die alle aufs Evangelium zurückgehen, aber haben das Licht, das das einst alles geschaffen hat, vergessen. Das Licht Jesus. Und unsere Kultur braucht dieses Licht, denn sonst werden all diese Errungenschaften für uns wieder unheimliche Dinge, wenn wir sie nicht wieder vom Licht Jesu her sehen und anwenden können. So wie eine reine Humanität ohne Jesus sehr schnell in die Bestialität führt. Die herrliche Erkenntnis, was das Humanum ist, kann ich nur durchs Evangelium sehen, was ein Mensch bedeutet. Was ist die Kraft der Weltmission? Das Licht, das leuchtet. Und jetzt das andere, die Finsternis kämpft dagegen. Das wird im Evangelium immer gesagt, die Finsternis, die hat es nicht begriffen. Oder vielleicht man kann sagen, die hat sofort begriffen, was los war. Darum hat sie sich gegen das Licht gestellt. Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie schlafen und plötzlich blinzelt Ihnen einer mit einer strahlend hellen Lampe in die Augen? Das ist ärgerlich, da wacht man auf, da zuckt man zurück, da will man sich die Augen zuhalten, man will im Finstern bleiben. Es gehört zur Weltmission, dass alle Widerstände mobil sind und der Teufel alles alarmiert gegen die Weltmission. Vor vielen Jahren, als wir bei einer Missionarskonferenz von Indianermissionaren waren, da lag eine junge Mutter im Sterben. Und sie holten mich noch vor dem Frühstück, wir sollen noch einmal beten. Und wie ich sehe, wie der Zustand dieser Frau ist, dann müsst ihr doch schnell den Notarzt holen, die Frau ins Krankenhaus bringen. Und ihr Mann war Arzt. Und er lag auf den Knien und sagte, wir wissen, was das für Mächte sind. Das ist kein medizinisches Phänomen, das sind dunkle Mächte. Die Mutter wurde gesund. Sie sagen, wir kämpfen Tag für Tag mit diesen unheimlichen Hindernissen. Und deshalb brauchen Sie sich auch nicht wundern, wenn böses Gerede über Missionen entsteht und wenn manches Verächtliche gesprochen wird. Ich habe das oft auch erlebt, hier in unserem Land, wenn Menschen die ersten Schritte mit Jesus gingen und dann auf einmal kamen andere, die haben ihnen gesagt, was? Du lässt dich dort beeinflussen. Und dann kamen ein paar böse Worte, und dann wurden die Jungbekehrten unsicher. Und dann wurden sie in manche Bräuche wieder hineingeführt. Ich denke an eine junge, psychisch etwas labile Frau. Und da hat einer aus der christlichen Gemeinde gesagt, lass dich doch von diesen Pietisten nicht so beeinflussen. Zog sie in eine Wohngemeinschaft, wurde schwanger, musste abtreiben und versank zum Schluss in völliger Dunkelheit, Selbstvorwürfen. Es kann einen so bitter machen. Warum hat die Finsternis so viel Raum? Ein Mensch, der so wunderbar das Licht einmal sah, so fröhlich sein Christsein lebte. In der Apostelgeschichte wird erzählt, wie der Paulus nach Zypern kam und der Landpfleger dort das Evangelium von Paulus hören will. Und da ist ein Zauberer, das waren diese Magier, die dort gehalten wurden an den Höfen, und der hat das verhindern wollen. Und Paulus tritt auf ihn zu und sagt, du sollst blind sein, der Herr straft dich. Wir haben nicht die Vollmacht, andere Menschen so zu strafen, wie es Paulus konnte. Aber wir müssen wissen, es ist ein großer Geisteskampf, der angebrochen ist in dem Augenblick, wo einer zu Jesus sich zuwendet, das Heil erkennt. Das ist in der Hölle großer Alarm. Und deshalb braucht es viel Sorgfalt und viel Fürbitte, um Menschen dort auch zum Durchhalten zu bewegen. Wir wollen hinter unseren jungen Leuten stehen. Wenn sie die ersten Schritte im Glauben gehen, wir wissen, welche Einflüsse dann kommen von ihren Kameraden. Und wie schwer das oft ist, wenn man allein seinen Weg geht, weil die Finsternis alles tut, um das zu verhindern. Die Finsternis hat es nicht begriffen. Sie wollte es nicht begreifen, was das Licht ist. Das Licht Jesus, das scheidet ja Licht und Finsternis. Wir vergleichen das Licht gern mit der Sonne, aber im Schöpfungsbericht heißt, bevor Gott die Sonne geschaffen hat, hat er Licht und Finsternis geschieden, dass überhaupt ein Mensch wieder erkennt, was gut und was böse ist, was recht und unrecht ist, was wahr und was unwahr ist. Und das ist ein Prozess, wo man sich zunächst dagegen sperrt, wenn das Wort uns trifft und dieses aufdeckt. Aber es ist herrlich, wenn dieses geschieht. Wir wünschen uns das. Wir wünschen uns auch wieder unruhige Zeiten, wo wir in diesen Kampf um die Vollmacht der Geister hineingerissen werden. Jetzt bloß noch ein letztes. Lass doch das Licht Jesu hell leuchten. Weil man die Kirchenfenster oft sieht mit ihren Farben und dann, wenn man dahinter eine Lampe stellt oder gar wenn die Sonne durchleuchtet, wie auf einmal die Farben anfangen zu leuchten. So ist es ja bei uns auch. Es wäre immer ein Missverständnis, wenn man meint, ich müsste leuchten. Es gibt bei Christen immer wieder die Verkrampfung, die dann so etwas Frommes als Theater vorspielen wollen. Das ist ja nicht gemeint. Herr, lass du durch meine menschliche Schwäche hindurch, durch meine Prägung hindurch, dein Licht leuchten. Und dann ist das eine ganz wunderbare Vielfalt. Frauen und Männer, Alte und Junge, so veranlagte, mit ganz verschiedenen Ansichten. Durch alle scheint das helle Licht Jesu hindurch. Darum gibt es eine große Vielfalt unter Christen und keiner braucht den anderen kopieren. Aber dieses Licht, das durchleuchtet, macht das so schön. Ich bin immer traurig, wenn manche meinen, Christentum würde Uniformierung bedeuten. Nein, überhaupt nicht. Vielfalt der Formen und der Ansichten und der Meinungen. Und das betrifft auch die Völker und die Nationen. Die denken anders als wir, die haben andere Eigenarten. Aber da, wo Jesus hindurch leuchtet und das Böse und das Sündige weggenommen wird, ist das eine ganz wunderbare Vielfalt. Es ist immer ein ganz persönliches Geschehen, dass Jesus uns erleuchtet. Das Licht Jesu entdecke. In meinem Leben breche mit der Finsternis. Dann steht da vom Wandeln, das heißt doch herumlaufen, ganz spazieren gehen, im Licht Jesu. Ich erlebe auf einmal, wie ist das, wie sind meine Ansichten mit Jesus über diese Welt und über das Geld und über meinen Beruf und über die Mitmenschen. Und ich entdecke immer mehr vom Licht und lasse dieses Licht durch mein Leben hindurchleuchten. Es wird erzählt, als Mose auf den Berg Sinai kam, dass die Leute sein Angesicht nicht anschauen konnten. Was war das denn für ein Glanz? Es war nur das Widerspiegeln des Lichtes. Und je mehr wir im Licht leben, umso mehr werden wir Kinder des Lichts, wird das Licht uns durch und durch prägen. Und nun kann man eben nicht Missionsdienst machen, ohne selbst im Licht zu stehen. Das ist auch für unsere Missionsmitarbeiter die schwerste Anfechtung. Wenn man oft auf einsamen Posten steht, dann ist die Ehe etwas angekränkelt und etwas spannungsreich, oder mit den Kindern sind die Probleme riesengroß, es kommt zum Streit mit den Mitarbeitern. Ich werde in dem Augenblick unbrauchbar, wenn nicht das Licht mich dauernd reinigt und heiligt und im Dienst nimmt. Ich kann nicht predigen und vom Licht Zeugnis ablegen, wenn ich nicht selber dieses Licht lebe und habe. Wir haben die Jahreslosung, die uns so viel Mut macht, wo Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und da wird gern vergessen, dass dieses der Gegenwart Jesu versprochen ist, gerade da, wo wir eine bekennende, weltweit missionierende Gemeinde sind, die das Zeugnis Jesu weitertragen. Und noch einmal, dann können wir sagen, verwechsel das nicht. Bei uns siehst du viele menschliche Eigenheiten, die noch nicht weggeputzt sind und viel auch, was uns stört. Aber blick doch auf dieses Licht Jesu, das uns so fasziniert und das wir in unserem Leben als die große Erneuerung und Wende erlebt haben. Das war Jesus wichtig. Mit seinem Kreuzestod hat er ein Testament uns hinterlassen, dass alle Menschen die Kraft seiner Erlösung erfahren, zu einer Erlösung für viele. Das ist ein Verbrechen, dass die Christen das für sich behalten und im eigenen Saft schmoren. Die Erlösung Jesu muss in der Welt bekannt werden. Ich habe es oft nicht verstehen können, warum Gott diesen Auftrag uns anvertraut hat, wo wir doch so nachlässig damit umgehen. Es wäre wirklich besser gewesen, er hätte selbst es getan oder seine Engel beauftragt. Dann hat er es in die Hände seiner Nachfolger, seiner Jünger gelegt und da ist Mission so schlecht aufbewahrt worden. Das Bekennen des Lichtes Jesu vor denen, die noch nichts davon wissen. Mit der Auferstehung, mit der Himmelfahrt noch einmal ganz deutlich. Der Befehl geht in alle Welt und verkündigt das allen Menschen. Nun heißt das nicht bloß, dass man in ferne Länder geht. Aber das heißt, dass wir hier reden, dass wir Menschen das in aller Freude bezeugen und weitersagen. Es wird im nächsten Jahr 50 Jahre her sein, dass unser Kirchengebäude eingeweiht wurde. Und mit dem möchte ich schließen. Und ich habe Ihnen immer wieder erzählt, dass Prälat Karl Hartenstein hier einen Vortrag anlässlich der Einweihung unserer Kirche vor 49 Jahren gehalten hat, der mir so programmatisch ist, wo er das auch so deutlich sagt, dass es keine andere Existenz mehr gibt für eine christliche Gemeinde in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg als eine missionarische Gemeinde. Wo er den Mut hatte, 1950 offen zu sagen, dass Israel das Zeichen der Weltmission sei. Die Sammlung Israels. Aber dann redet er sehr ernst von der Kraft des Antichristen. Und er sagt, ihr dürft euch in Württemberg nicht täuschen. Aber die Zeiten sind unwiederbringlich vorbei, wo das Christentum unsere Gesellschaft beherrscht. Es steigt in dieser Generation eine neue Zeit herauf, nicht eine heidnische, die Geschichte geht nie zurück, sondern es wird eine antichristliche Zeit sein, in der die Gemeinde der Zukunft lebt. Die erste Welle ging über uns im Dritten Reich hinweg, die zweite Welle bereitet sich vor. Er kam ganz stark von dem Denken her, des antichristlichen Denkens in Europa. Und dann spricht er davon, wie der Mensch sich an die Stelle Gottes setzt und sich selbst erlöst und Gott nicht mehr braucht, wo die Kirchen überflüssig werden. Und dann sagt er, die Urgemeinde hat sich einst versammelt als eine lebendige Gemeinde im Angesicht der römischen Herrscher. Von Nero über Trajan bis Decius und Diokletian, die damals nichts anderes wollten als Gemeinde Jesu ausrotten. Und gerade in dieser Zeit hat Gott das schönste Wachstum gegeben. geschenkt. Und nun lese ich einfach. Mich dünkt, je mehr das Dach des großen Christentums abgedeckt und die Zeit dieses christlichen Abendlands zu Ende geht, umso mehr kann Gott uns wieder das Geheimnis der wahren Christusgemeinde schenken. Es war der Wunsch des Prälaten auf dieser Kanzel. Das heißt jetzt Christ sein, nicht einfach in der Tradition unserer Väter, als selbstverständliches Sitte und Erbgut. Jetzt heißt Christ sein wieder den Sprungwagen, von dem Ludwig Hofacker in jeder Predigt sprach. Die persönliche Christusentscheidung und die persönliche Christusnachfolge. Es wird, und davon ist auch diese neu erbaute Kirche ein Zeichen, es wird in einer antichristlichen Welt wieder Kirche Christi geboren, senkrecht und nüchtern als die Gemeinde der Christusgläubigen. Mich dünkt, dass in diesem Augenblick, da dieses christliche Abendland zu versinken beginnt, Gott uns neu das Geheimnis der Christusgemeinde sehen lässt und schenken wird, in aller Schwäche, in aller Ohnmacht. Ich freue mich so, dass Gott uns die Erfüllung dieser Verheißung hat auch sehen lassen, auch in diesem Platz. Und dann wird niemand das auslöschen können. Wo wir nur das eine sein wollen, dass Christus Menschen erleuchten kann. Amen. Und nun singen wir ...544... das schöne Lied von Philipp Nicolai, wie schön leuchtet der Morgenstern. Das Lied kommt ja immer zweimal in unserem Gesangbuch. Und zwar hat unser unvergessener Albert Knapp, der auf dem Fangelsbach-Friedhof begraben liegt, am Hauptweg, der hat ja als Hofacker-Freund die argen altertümlichen Redewendungen in den Liedern ausgemerzt. Er war ja ein großer Dichter vor dem Herrn. Und deshalb haben wir die Fassung von Albert Knapp, die es in vielem uns ein wenig verständlicher macht. Wir singen nach der Knappschen Fassung 544, die ersten zwei Verse und den siebten. Thank you.
Wir wollen beten. Jesus Christus, du bist das Licht der Welt, das die ganze Welt erleuchtet. Und wir sind immer wieder ermutigt, wenn wir hören, wie du auch in dem Grauen des Geschehens, auch in den schrecklichen Bürgerkriegen und Hungersnot deiner Gemeinde so nahe kommst und sie aufrichtest und fröhlich machst durch dein Wort, durch dein Evangelium, durch dein Nahesein. Jetzt bitten wir dich, dass du auch uns erleuchtest, dass du unser Leben hell machst, unser Denken, auch der Weg unseres Lebens, dass wir wissen, wir sind von dir behütet, aber auch unser Tun. Es ist so viel Selbstsüchtiges bei uns darin. Bewahre uns auch als Gemeinde in diesem Dienst, dass wir nur das eine wollen, dich groß machen vor der Welt. Bewahre uns vor allem Stolz, vor aller Einbildung. Und wir beten jetzt für alle deine Boten, wo sie unterwegs sind. Stärke deine Diener und Dienerinnen, sie nicht müde werden, auch im Tun der Liebe, im Helfen, auch da, wo der Hass und die Feindschaft und die Verfolgung so viele unter Druck hält und bedrängt. Gib ihnen mit frohem Mund dich zu bekennen und zu bezeugen. Herr, wir danken dir für die Freiheit, die wir in unserem Land haben, für den Raum des Wirkens. Hilf uns, dass wir deshalb nicht müde und feige werden und dass wir auch festbleiben, auch wo Widerstand und Feindschaft sich regt. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal Platz. Wir haben Ende des alten Jahres den 85. Geburtstag von Karl Frank gefeiert, langjähriger Kirchengemeinderat, und hat uns ungemein viel auch geholfen in den Bauten. Er hat darum gebeten, dass man ihn nicht besucht, weil einfach die Kraft nicht mehr reicht. Aber er hört unsere Kassetten und wir wollen ihm gratulieren und auch gottesreichen Segen wünschen und seiner Frau. Wir freuen uns, dass der Geist regsam und lebendig ist und wir auch so über diese Gottesdienste mit der Familie Frank verbunden sind. Reinhold Abraham ist heimgerufen worden. Er hat ja gestorben. Er ist Prediger gewesen am Pfingstfest und war sehr schwer erkrankt. Es war keine medizinische Hilfe mehr da, aber wir denken auch sehr an seine liebe Frau und an die Familie. Die Beerdigung wird in Marburg sein. Ich selber war mit ihm sehr verbunden und freute mich nun auch immer wieder in der Zeit, wo er hier in der Furtbachstraße wohnte und im Dienst der Gnadauer Brasilienmission stand. Die Predigt am nächsten Sonntag, das sind jetzt wieder zwei Gottesdienste, wird auch wieder Kindergottesdienst sein, wird Gunter Kiene halten von unserem Werk Christliche Fachkräfte, ganz wichtig, Personalleiter, langjähriger Leiter Bibelschule, der Fackelträger. Und es ist immer so schön, dass er auch hier uns mit der Auslegung des Wortes aufrichtet und ermutigt.